Der NDR. Mein bisheriges Leben. Redaktionskonferenz für die Talksendung Hermann und Tietjen. Ich komme etwas zu spät. Die anwesenden Damen scheinen mit leisem Vorwurf hinter ihren riesigen Ordnern hervorzublicken. Auch Käsebrötchen, Kaffee und Obstteller warten bereits. Für diese Sendung arbeiten ausschließlich Frauen. Und darauf sind die alle mächtig stolz. Ich war es früher auch. Doch inzwischen geht mir das weit verbreitete, ständige Glorifizieren weiblicher Vorzüge gehörig auf die Nerven. Als ob Frauen plötzlich die besseren Menschen geworden wären, nur weil sie nicht mehr zu Hause, sondern an ihrem eigenen Arbeitsplatz, draußen in der schillernden Welt zu finden waren. Ja, mir ist inzwischen durchaus klar geworden, dass meine persönliche Sichtweise sich mit jedem weiteren meiner Bücher verändert, dass sie sich immer deutlicher absetzt vom allgemeinen Mainstream, der die Erwerbstätigkeit der Frau emphatisch der Entdeckung Amerikas gleich feiert. Die Binde fällt von meinen Augen. Als ich den Raum betrete, scheinen alle zu verstummen. Ein Phänomen, das ich inzwischen nur allzu gut kenne. Meine Beliebtheit hat nachgelassen, weil ich mich ja so verändert habe. Eva, früher hast du noch mal Quatsch mitgemacht, doch heute scheinst du deine Leichtigkeit komplett verloren zu haben. Das ist schließlich eine Unterhaltungssendung und kein wissenschaftliches Forum, höre ich mit spöttischem Unterton, als ich wieder einmal vergeblich ein sogenanntes Schwarzbrot-Thema vorschlage. Also einen Gast mit Tiefgang, der Inhalte und Informationen mitbringt. Doch man entscheidet sich bei der Festlegung der folgenden Sendungen stattdessen lieber für junge Schauspieler und Schauspielerinnen, junge deutsche Popgruppen, Autoren von unterhaltsamen und lustigen Buchtiteln, Sportler und zwei ARD-Intendanten, die ein neues Buch vorstellen wollen, in dem der WDR-Intendant den NDR-Intendanten zu seinem 65. Geburtstag porträtiert und die Vorzüge öffentlich-rechtlicher Anstalten auf fast 200 Seiten erläutert. Übrigens wird ein bundesweit bekannter ARD-Sportmoderator wieder ausgeladen, weil er in einer NDR-Sendung auf keinen Fall Werbung für sein neues Fußballlexikon machen dürfe. Generell ist gegen Schauspieler und Popgruppen nichts einzuwenden, ebenso wenig wie ich an dieser Stelle etwa ARD-Intendanten kritisieren möchte, solange sie ihrer öffentlich-rechtlichen Verantwortung nachkommen. Doch habe ich von den Leichtfuß-Themen durch meine über 10-jährige Tätigkeit als Moderatorin einer eigenen Talkshow inzwischen mehr als genug. Und ich fürchte, dass es etlichen einigermaßen kritischen Fernsehzuschauern auch so geht. Außerdem ist längst bekannt, dass die über alles wichtige Einschaltquote bei interessanten Sach- und Service-Themen erwiesenermaßen nicht selten ansteigt, was als weiterer Beweis dafür gelten könnte, dass viele Zuschauer mündiger sind, als man allgemein denkt und für die nicht gerade niedrigen GEZ-Gebühren auch Gegenwerte fordern, also bewusst Wert legen auf Informationen mit Tiefgang und Qualität. Doch Themen wie Warum saufen Jugendliche sich ins Koma? Was tun gegen Mobbing an Schulen? Wie beuge ich Dickleibigkeit bei Kindern vor? Wage ich schon lange nicht mehr vorzuschlagen. Mir gehen die diesbezüglichen Bemerkungen der anderen inzwischen ziemlich auf die Nerven. Zudem ist es mir mehr als nahegelegt worden, in den Live-Sendungen mit den Gästen nicht über Themen wie zum Beispiel die Unterschiede von Mann und Frau zu sprechen, weil ich in meinen Büchern dazu dezidiert Stellung nehme. Oh nein, über Gleichstellungsgesetze, über Gender-Mainstreaming oder den Umstand, dass Frauen eher für die Hausarbeit und die Erziehung von Säuglingen zuständig sein könnten als Männer, darf ich öffentlich auf keinen Fall mehr reden. Das ist unmodern, verstaubt und könnte den aufgeschlossenen Zuschauer am Ende verärgern. Ich bemerke, dass meine Co-Moderatorin das Gespräch schnell und unauffällig in eine andere Richtung zu lenken scheint, wenn die öffentlich-rechtliche Unterhaltung in gefährliche Nähe zu den mir am Herzen liegenden Themen gerät. Denn ich bin aufgrund meiner Bücher einseitig und befangen geworden, heißt es. Und es könnte am Ende gar als billige Buchwerbung ausgelegt werden, wenn ich meine Position als NDR-Moderatorin missbrauchen würde, um öffentlich über meine Themen zu diskutieren. Denn Buchwerbung ist für ARD-Mitarbeiter ja verboten, außer wie es scheint für Intendanten. In Wirklichkeit kann ich ja noch froh sein, dass der NDR nicht prozentual am Verkauf meiner Bücher beteiligt werden möchte, weil ich als Autorin ja gleichzeitig auch Moderatorin des Norddeutschen Rundfunks bin. Meine Kollegin Bettina Tietjen und ich hatten zum Beispiel vor Jahren eine CD mit Swingmusik aufgenommen. Und die NDR Media GmbH, die für Marketing und die Verwertung des NDR zuständig ist und deren Geschäftsführerin zu jener Zeit die Ehefrau unseres Intendanten war, hatte nichts dagegen, dass wir einmal in der NDR Talkshow auftraten und ein Liedchen sangen, obwohl NDR-Mitarbeiter ja eigentlich keine Werbung für ihre Produkte im eigenen Programm machen dürfen. Naja, wir haben ganz gut verkauft und dem Norddeutschen Rundfunk hat die Sache bis heute nicht geschadet. Doch das hilft mir jetzt auch nicht weiter, denn leider stehe ich unter dem Generalverdacht, politisch unkorrekt zu sein. Tja, so schnell kann das gehen. Politisch unkorrekt. Befangen. Ich fühle mich inzwischen eher gefangen. Gefangen in meiner Sendung und in einem System, das ich zunehmend weniger verstehe. Wieso möchte hier eigentlich niemand begreifen, was ich sagen will? Warum scheint es kaum einen Menschen zu kümmern, dass unser Land gesellschaftlich inzwischen fast in Trümmern liegt, dass Rücksichtnahme und Verantwortung zu Fremdwörtern verkommen? Unter anderem deswegen, weil die menschlichen Bindungsmechanismen zusehends verschwinden. Solange man Müttern nicht wenigstens in den ersten Jahren genügend Zeit für und mit ihren Babys daheim zubilligt, sondern sie stattdessen auf finanziellen Entzug setzt, um sie in die Erwerbstätigkeit zu drängen, wird sich das auch nicht mehr ändern. Aber wen interessiert es? Wie kann es sein, dass wir noch vor 25 Jahren mitleidig über die Grenze nach Ostdeutschland oder in die Sowjetunion geschaut und die armen Kinder bedauert haben, die nicht selten schon von der 8. Woche an in den Kinderkrippen auf Staatskurs gedrillt wurden, während wir heute wie Gehirngewaschene das hohe Lied der frühen Fremdbetreuung singen? Alles vergessen? Woran liegt es, dass sich kein Politiker mit der internationalen Bindungsforschung zu beschäftigen scheint, um endlich erkennen zu können, dass Gewaltbereitschaft, Kriminalität und Drogenkonsum in unmittelbarem Zusammenhang stehen mit fehlender Mutterbindung und mangelnder Zuwendung und Liebe in der frühen Kindheit? Warum werde ich wie eine Aussätzige behandelt, wenn ich öffentlich darüber rede, dass wir aussterben, weil Frauen und Männer Angst vor einer eigenen Familie haben, die sie am Geldverdienen hindern könnte und dass niemand etwas dagegen tut, weil in Wirklichkeit niemand etwas tun will? Was mache ich hier eigentlich noch? Trage ich als Journalistin wirklich dazu bei, dass die Menschen vor ihrem Fernseher daheim aufgeklärt werden über die Dinge, wie sie in Wahrheit sind? Oder mache ich mich im Gegenteil sogar mitschuldig, wieder besseres Wissen all den Menschen im Lande gegenüber notwendige Überlebensmechanismen vorzuenthalten oder sie zu bagatellisieren? Muss ich wirklich das politisch korrekte Gemeinlied singen, weil es die anderen auch tun? Warum darf ich keine eigene Meinung zu diesem Thema äußern? Woher stammt die Angst, dass dies an die Oberfläche geraten könnte? Soll ich schweigen und Kreide fressen, damit ich meinen Job behalte? Wen interessieren denn Dutzende von Jungschauspieler und Jungschauspielerinnen, die zum 150. Mal in den allabendlichen Talkshows in je 12 langen Minuten der Öffentlichkeit erklären dürfen, wie und warum sie die Nebenrolle in einem mittelmäßigen Krimi spielen? Es macht mich müde und es kostet mich ungeheure Kraft, dies immer wieder darzulegen und deshalb innerliche Kämpfe auszufechten, während die meisten Damen der Redaktion ohnehin kaum noch etwas davon hören wollen. Ich gehe Ihnen wohl eher gehörig auf die Nerven mit meinem persönlichen Weltrettungsprogramm, zu dem inzwischen eine ganze Reihe von Büchern gehört, die ich zum Thema Mutter-Kind-Bindung veröffentlicht habe. Sie brachten mir allesamt eher Ärger als Akzeptanz, geschweige denn Anerkennung. Doch ich blieb dabei. Und so veröffentlichte ich im April 2006 einen Artikel im Politmagazin Cicero, in dem ich unter anderem auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bindungsforschung hinwies. Dieser Bericht brachte mir allerdings derartige Schwierigkeiten, dass mir klar war, wenn ich weiterhin öffentlich mit derart unliebsamen Themen provozierte, könnte ich meinen Tagesschaujob an den Nagel hängen. Nachdem einige Monate später das Eva-Prinzip erschien, zog ich mich auf gewaltigen Druck gewisser linksfeministischer Interessengruppen von der Tätigkeit als Nachrichtensprecherin zurück. Erstaunlich für mich war die Erfahrung, mit welchen fragwürdigen Methoden diese Gruppe heimlich arbeitete. Doch dazu später mehr. Da sitzen sie in dieser Redaktionskonferenz vor mir und ich schaue sie mir einmal genauer an. Sind sie glücklich? Die wenigsten von ihnen haben Kinder oder sind verheiratet. Mir ist schon klar, dass nicht jeder Mensch zum Glücklichsein Kinder und einen Ehepartner braucht. Aber dass es unter den Damen im Sender welche gibt, die gerne Nachwuchs gehabt hätten, weiß ich. In der Redaktion scheinen alle ihre wohl eher zufällig entstandenen Lebensentwürfe widerspruchslos zu erfüllen. Ebenso wie ich es lange Zeit ohne nachzudenken tat. Sprechen will kaum jemand darüber. Im Gegenteil, wenn ich einmal davon anfange, herrscht genervtes Schweigen. Meine Co-Moderatorin sagt in regelmäßigen Abständen mit vorwurfsvoller Stimme: Eva sucht wieder nach dem Sinn des Lebens. Sie ist in der norddeutschen Region für ihre Scharfsinnigkeit bekannt. Als ich den Frauen zum Abschluss dieser Konferenz mitteile, dass in wenigen Wochen mein neues Buch präsentiert wird, ist es gerade so, als fahre ein stählernes, unsichtbares Schwert durch die Luft. Kommentiert wird meine Bemerkung so gut wie gar nicht. Ich versichere noch, dass sich diesmal niemand wegen seines Lebensentwurfes angegriffen fühlen müsse und dass ich nicht mit derartigen Unruhen rechne wie beim letzten Mal. Nach 5 Stunden etwa verlasse ich die Redaktion als Erste. Alle schauen höflich und unbeteiligt, als ich mich verabschiede. Ich ahne, was geschieht, wenn ich gleich draußen bin. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass es später eine Talkshow ohne mich, aber mit meiner bisherigen Co-Moderatorin Bettina Tietjen geben soll. Wann hierüber diskutiert wurde, kann ich nicht sagen, aber ein Redakteur, der hört zu, scheint mehr zu wissen, denn er wird mich einige Tage später anrufen und mir den Satz sagen: Sie scheinen auf der Abschussliste zu stehen, Frau Herrmann, wussten Sie das noch nicht? Die Bild Hamburg berichtet ebenso über diese Spekulation mit folgendem Artikel.
Aus für Herrmann und Tietjen? Sie sind seit mehr als 10 Jahren auf Sendung, doch jetzt gibt es beim NDR Gerüchte über ein Ende ihrer Talkshow. Kippt der NDR die Gacker-Moderatorin Eva Herrmann und Bettina Tietjen aus dem Programm? Ihre beliebte Freitagabendrunde könnte durch die neue Talkshow Das wahre Leben ersetzt werden, meldet die aktuelle Hör zu. Der Sender bestätigt eine neue Show, dementiert aber das Ende von Herrmann und Tietjen.
Ich bitte den NDR-Unterhaltungschef Schreiber um Aufklärung. Wenig später schickt mir Herr Schreiber eine SMS, in der es wörtlich heißt:
Liebe Frau Herrmann, habe bei Bild angerufen und gesagt, dass Sie, Hertie, Herrmann und Tietjen und Wer hat's gesehen, langjährige Quiz-Sendung, selbstverständlich weiter moderieren. Alles wird gut. Grüße, Ihr Thomas Schreiber.
Als ich im Auto sitze, muss ich weinen. Und mein Mann wird heute Abend erneut zu mir sagen: Hör doch endlich auf dort. Du gehörst da längst nicht mehr hin. Ich weiß, dass er recht hat.